Deutschlandfunk zur Diskussion.
Mobilität aus der Steckdose. Überholspur oder Sackgasse? Die Diskussionsleitung hat Vivian Leue.
Schönen guten Abend. Vielleicht sitzen Sie jetzt gerade in Ihrem Auto und hören diese Sendung. Vielleicht haben Sie auch eines vor der Tür geparkt. In beiden Fällen ist dieses Auto höchstwahrscheinlich ein Verbrenner. Es tankt also Diesel oder Benzin und nicht Strom. Denn von den aktuell mehr als 45 Millionen zugelassenen Autos in Deutschland, da sind gerade mal 220.000 elektrisch angetrieben. Also wir können sagen, das E-Auto, das ist in Deutschland noch eher ein Nischenprodukt. Aber das soll sich jetzt ändern und zwar schleunigst. So hofft es zumindest die Bundesregierung und hat auf ihrem Autogipfel am Montagabend neue Förderungen beschlossen, damit der Durchbruch der Elektromobilität jetzt endlich gelingt. Es soll bis zu 6.000 Euro Kaufprämie geben, noch ab diesem Monat. Auch der Ausbau von Ladesäulen wird forciert. Allerdings, es gab ja schon eine Kaufprämie seit 2016. Sie wurde aber kaum abgerufen. Der bereitgestellte Topf, der ist noch fast voll. Und das schon vor Jahren von der Bundesregierung ausgerufene Ziel, bis 2020, also quasi in wenigen Monaten, 1 Million E-Autos auf deutschen Straßen zu haben, auch das ist kläglich gescheitert. Wir hatten die Zahl eben, es sind aktuell nur 220.000. Warum also? Ist das E-Auto im Massenmarkt noch nicht angekommen? Ändert sich das jetzt? Also geht er jetzt los, der viel beschriebene Boom der E-Autos? Oder was braucht es denn noch, um diese Wende in der Antriebstechnik zu schaffen? Diese Fragen, die werden wir jetzt diskutieren. Und auch die grundsätzliche Frage, ob Elektromobilität wirklich die Antriebstechnik der Zukunft ist oder ob es noch Alternativen gibt und braucht. Das diskutiere ich heute mit folgenden Gesprächspartnern. In Berlin ist zugeschaltet der internationale Verkehrsexperte Axel Friedrich. Er war Abteilungsleiter im Umweltbundesamt und hat in den letzten Jahren viel zur Aufdeckung des Dieselskandals beigetragen. Guten Abend, Herr Friedrich.
Guten Abend.
In Kassel begrüße ich Merle Groneweg. Sie ist Rohstoff- und Verkehrsexpertin beim Verein Powershift, der für eine gerechtere Energie- und Weltwirtschaft eintritt. Guten Abend, Frau Groneweg.
Guten Abend.
Aus Frankfurt ist uns zugeschaltet Christian Kunze. Er ist beim Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau stellvertretender Leiter der Forschungsvereinigung Antriebstechnik und Elektromobilitätsexperte. Hallo, Herr Kunze.
Schönen guten Abend.
Und hier bei mir im Studio neben mir sitzt Matthias Dürr, Leiter des Kompetenzzentrums Elektromobilität NRW und auch langjähriger Batterieexperte.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Dürr, Sie kommen gerade aus Berlin und in Nordrhein-Westfalen. Da begleiten Sie den Wandel hin zur Elektromobilität schon seit nunmehr mindestens 10 Jahren. Ja. Was meinen Sie, ist das, was jetzt beim Autogipfel beschlossen wurde, ist das jetzt der letzte Anschub, den es brauchte, damit es zu einem Durchbruch der E-Autos in Deutschland kommt?
Ja, ich komme zwar gerade aus Berlin, aber ich muss leider sagen, ich war bei dem Kanzlergipfel nicht mit dabei. So wichtig bin ich dann doch nicht. Wir haben das ja alles aus der Presse erfahren, was da jetzt geplant ist an neuen Fördermaßnahmen. Ja, der Weg ist richtig. Elektromobilität wird sich durchsetzen und auch eher kurzfristig als langfristig. Es ist die richtige Antriebstechnologie. Wir können gerne noch diskutieren, inwieweit die Brennstoffzelle da auch noch eine Rolle spielen wird, inwieweit synthetische Kraftstoffe da mit eine wichtige Rolle spielen bei der Mobilitätswende. Aber ich glaube, und das ist aus meinen 10-jährigen Tätigkeit in dem Feld, ist für mich das klar, dass das batterieelektrische Fahrzeug da der klare Gewinner sein wird in den nächsten Jahren. Und ja, da tut sich eine ganze Menge. Sie haben die Zahlen genannt. Die Zulassungszahlen sind noch nicht so rosig, also der Bestand ist noch nicht so. Aber wir gucken weniger zu den absoluten Zahlen, sondern wir gucken zu den Steigerungsraten, das heißt die Neuanmeldung. Und da sehen wir doch, dass es von Jahr zu Jahr steigt, dass wir von 50-60% jedes Jahr wachsen. Dann kann man sich ausrechnen, dass wir dieses 1-Million-Ziel, was man mal uns gesetzt, oder nicht wir, die Bundesregierung, für 2020 dann vielleicht 2022 spätestens schaffen. Und für mich ist der Knackpunkt die Fahrzeuge. Wir brauchen Fahrzeuge, die attraktiv sind für die Nutzer, die auch erschwinglich sind. Reichweite ist für mich kein Problem. Ladeinfrastruktur müssen wir noch was tun, sehe ich aber nicht als das Problem an. Wir müssen da aktiv werden, aber das können wir auch. Aber das Wichtige ist, dass wir entsprechende Fahrzeuge für die einzelnen Zielgruppen, und das sind kleine City-Fahrzeuge, die erschwinglich sind, aber auch ganz wichtig sind Fahrzeuge, Nutzfahrzeuge zum Beispiel für Handwerker und Logistiker.
Nun sieht es so aus, als hätte tatsächlich auch die Automobilwirtschaft das erkannt, denn es werden ja in diesem Jahr und auch in den folgenden Jahren viele neue Modelle auf den Markt kommen. Herr Friedrich, Sie treten ja seit langem dafür ein, die Luft in deutschen Städten an deutschen Straßen sauberer zu machen, also mit diesen neuen Elektroautos, die jetzt auch auf den Markt kommen vielleicht. Also was würden Sie sagen, helfen die Ergebnisse des Autogipfels dabei? Ist Elektromobilität der Weg, um die Luft sauberer zu machen?
Wir müssen in 2040 die Fahrzeuge alle emissionsfrei haben. Und das bedeutet nach heutigem Stand keine andere Lösung als Elektromobilität mit Batterie. Alle anderen Dinge, die gerade genannt worden sind, E-Fuels und Brennstoffzelle, sind Hirngespinste in diesem Zeitraum. Ich kann das gerne ausführen, wenn es gewünscht wird, warum das Unsinn ist.
Ja, da können wir gleich gerne noch näher drauf eingehen.
Aber die Verengung Elektromobilität nur auf Pkw, wie es eben schon gesagt worden, gibt ja auch leicht Nutzfahrzeuge, aber es gibt auch Busse, es gibt eben auch Bahnen, die elektrisch betrieben werden und es gibt vor allem auch Fahrräder, die betrieben werden mit Strom. Das heißt, wir haben eine ganze breite Palette von Dingen und wir wissen auch, ein Elektroauto, egal wie es betrieben wird, hat natürlich auch negative Konsequenzen für die Umwelt. Das heißt, wir brauchen weniger Autos, deutlich weniger aus und vor allem auch kleinere Autos und sparsame Fahrzeuge. Und das ist einer der Kritikpunkte an den Entscheidungen dieses Gipfels, des sogenannten Gipfels, dass man fördert ohne Frage, wie effizient sind die Fahrzeuge, wie groß sind die Fahrzeuge. Hier werden Fahrzeuge gefördert, die 30 Kilowattstunden verbrauchen. Es werden Fahrzeuge gefördert mit Plug-in, die völlig unsinnig sind, die wirklich keinen ökologischen Sinn macht. Das ist ein Widersinn, was da abläuft. Ein Plug-in, habe ich mal gesagt, sind zwei Fehler in einem Auto. Die Fahrzeuge werden größer, es werden schwerer und verbrauchen mehr. Und das bedeutet auch, dass in vielen Fällen die Fahrzeuge eben nicht platt gefahren werden. Das heißt nicht mit Anstoß an den Strom, sondern eben mit Benzin und Diesel. Und das macht überhaupt keinen Sinn, solche Fahrzeuge auch noch zu fördern mit Mitteln der Steuerzahler, das heißt mit unserem Geld.
Das heißt, was hätten Sie sich gewünscht, dass man stärker auf rein elektrische Fahrzeuge und dann auch noch auf die Fahrzeuggröße schaut?
Nur rein elektrisch. Das andere macht keinen Sinn. Und dann auch natürlich die Frage der Effizienz nach vorne stellt. Wir haben Fahrzeuge, die verbrauchen 13 Kilowattstunden pro 100 Kilometer und wir haben welche, die verbrauchen 30. Wieso bekommen die das gleiche Geld? Die unseren Strom, unseren kostbaren erneuerbaren Strom verschwenden. Das macht doch keinen Sinn. Und die auch hohe Belastung an Lärm haben, an Platzbedarf, an Unfällen. Das heißt, Dinge, die uns ja beim Autoverkehr prinzipiell stören. Und ob das ein SUV mit Diesel ist oder einmal mit Elektroantrieb, das ist mir eigentlich egal. Im Gegenteil, der mit SUV, mit Elektro ist noch schwerer und deswegen noch problematischer als der mit Diesel.
Frau Groneweg, wenn jetzt der Verkauf von E-Autos dennoch so stark wie von der Bundesregierung erhofft zunimmt, sehen Sie dann ähnliche Probleme, wie Herr Friedrich sie gerade beschrieben hat, dass dann möglicherweise da auch Autos verkauft werden, die zu groß sind und trotzdem noch Probleme bereiten? Was meinen Sie auch, wenn man sich die Rohstoffgewinnung, die Rohstoffe, die gebraucht werden, zum Beispiel für die Batteriezellproduktion anschaut? Was meinen Sie, was hat da der Autogipfel gebracht oder was wird er auch noch in Zukunft bringen?
Ja, ich kann mich da Herrn Friedrich tatsächlich in vielem, was er gesagt hat, komplett anschließen. Ich glaube, man muss den Autogipfel mehrstufig betrachten. Und das eine ist, dass es natürlich begrüßenswert ist, insgesamt auf Elektroautos umzusteigen und darauf die Wende einzuleiten. Da muss ich aber sagen, habe ich erhebliche Zweifel, dass nur das Instrument der Kaufprämie hier viel erreichen wird. Die Kaufprämie, das haben Sie anfangs gesagt, ist 2016 bereits eingeführt worden. 300.000 E-Autos sollten in Deutschland verkauft werden. Bisher ist sie nur 140.000 Mal abgefragt worden. Von daher habe ich maßgebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit von diesem Instrument. Ich glaube, wenn wir über eine Wende hin zum Elektromotor sprechen wollen, dann müssen wir eigentlich viel mehr über den Ausstieg vom Verbrenner sprechen. Das heißt, ich hätte mir gewünscht von einem sogenannten Autogipfel der Bundesregierung, der über die Zukunft der Mobilität spricht, dass wir auch darüber sprechen, wann eigentlich Verbrenner nicht mehr auf deutsche Straßen zugelassen werden. Beispielsweise im Jahr 2025 oder im Jahr 2030.
Nein, das sind Dinge, die gehen gar nicht. Das sind Forderungen, die sind einfach technisch gar nicht umsetzbar. Weder vom Strom, noch von den Batterien, noch von den Autos. Das sind Forderungen, die machen mich immer verrückt, weil die gehen gar nicht. Das ist einfach eine Forderung, die funktioniert nicht. Wir haben Grenzwerte in der Europäischen Union für CO2 und die sind der Treiber für die Umstellung.
Ja. Ich würde gerne den Punkt noch kurz... Genau, kurz noch zu Ende führen, denn ich sage ja nicht spreche nicht davon, dass wir 2025 oder 2030 keine Verbrenner mehr auf deutschen Straßen haben, im Sinne von, dass sie fahren dürfen, sondern dass erstmal der Verkauf von Autos mit Verbrennungsmotor nicht mehr zugelassen werden soll. Alles andere macht keinen Sinn, wenn wir 2040 den Verkehr emissionsfrei haben möchten. Das heißt, ich würde mir wünschen, dass es darüber eine Debatte gibt und eine Debatte, auch das hat Herr Friedrich eben gesagt, über den ÖPNV und über Fahrrad. Ich vermisse beispielsweise einen ÖPNV-Gipfel oder einen Fahrradgipfel. Das ist das eine. Und wenn wir dann über die Förderung von Elektromobilität sprechen, dann würde ich mir von der Bundesregierung ein klares Bekenntnis zur menschenrechtlichen, sozialen und zur ökologischen Verantwortung wünschen, was den Rohstoffabbau abgeht. Denn das ist etwas, das ist in der Debatte inzwischen relativ bekannt. Die Batterien die Akkus für die Elektroautos verbrauchen in hohem Maße Lithium, Kobalt, Graphit, Nickel, auch andere metallische Rohstoffe, die in verschiedenen Ländern auf dieser Welt, unter anderem in der Demokratischen Republik Kongo, aber auch in Chile, mit sehr negativen Konsequenzen für Mensch und Umwelt abgebaut werden.
Lassen Sie uns gleich noch mal stärker darauf eingehen, was passiert auch auf den Rohstoffmärkten, wenn der Verkauf von Elektroautos jetzt stark zunehmen und die Produktion von Elektroautos stark zunehmen würde. Herr Kunze, aber zuerst noch mal auch die Frage an Sie, wie sieht das denn aus in der Wirtschaft? Ihr Verband vertritt unter anderem ja auch die Zuliefererindustrie für die Automobilbranche und Sie sind stark engagiert im Forschungsbereich. Wie ist das jetzt aufgenommen worden, was in Berlin beschlossen wurde? Freut man sich dort über die millionenschweren Investitionen in Kaufprämie und Ladeinfrastruktur zum Beispiel, damit der Absatz jetzt steigt der E-Autos?
Wir haben uns da, glaube ich, heute schon in der Presse dazu geäußert. Es gab dann ein Statement vom stellvertretenden Hauptgeschäftsführer, dem Herrn Hartmut Raun. Wir sind der Meinung, dass diese Kaufprämie letzten Endes das denkbar schlechteste Mittel ist, um Elektromobilität wirtschaftlich und bezahlbar zu machen. Letzten Endes setzen wir ganz am Ende von der Wertschöpfungskette an. Ja, und auch was Frau Kronewold eben gesagt hat, wir müssen zusehen, dass wir Rohstoffe einfach zielgerichtet und ökologisch vertretbar, aber eben auch wirtschaftlich gewinnen können, dass wir das Ganze dann in Produktionsmittel, in den Maschinen- und Anlagenbau reinstecken und dass wir da einfach von Grund auf die Mobilität der Zukunft mitgestalten im Sinne von technologieoffenen Wertschöpfungsketten. Ich finde, diese Diskussion, müssen wir jetzt batterieelektrisch fahren, müssen wir die Brennstoffzelle fördern, müssen wir defossilierte Kraftstoffe fördern. Im Endeffekt müssen wir alles tun. Die Klimaziele, die sind so stringent gestrickt, da gibt es auch Studien dazu von der Boston Consulting Group im Auftrag vom BDI, die haben gesagt, wir müssen letzten Endes gerade im Verkehr alles tun, was wir irgendwie nur tun können. Und der Maschinen- und Anlagenbau wird da eine zentrale Rolle nehmen. Wir sind auf der einen Seite in der Zuliefererbranche aktiv, wir sind auf der anderen Seite eben auch die Produktionsmittelhersteller im Sinne von Robotik, im Sinne von Fertigungsstraßen, im Sinne von Intralogistik, aber wir sind eben auch Anwender von innovativen Antriebstechnologien. Da gehen wir mal weg vom Auto. Das sind mobile Arbeitsmaschinen, das sind Schiffe, das sind jetzt nicht im Maschinen- und Anlagenbau, das sind aber auch Flugzeuge. Wie wollen Sie denn ein Flugzeug batterieelektrisch betreiben? Das geht gar nicht. Wie wollen Sie denn ein Schiff batterieelektrisch betreiben? Das geht gar nicht. Also Sie brauchen diese Antriebsvielfalt, um die Mobilitätswende vollumfänglich begreifen zu können. Und durchsetzen zu können.
Nun hat die Bundesregierung ja tatsächlich auch etwas zu Wasserstoff beschlossen und auch ja. Wasserstoff soll weiter gefördert werden, Herr Dürr.
Ja, nee, ich wollte noch mal ganz kurz einhaken. Also es kommt ja so der Tenor rüber, also diese ganze Kaufprämie ist totaler Unsinn. Also man muss auch mal beachten, warum gibt es diese Kaufprämie? Und das ist eigentlich, damit hat das zu tun, dass diese Fahrzeuge etwas teurer sind. Die werden erst seit 10 Jahren, 15 Jahren wirklich entwickelt. Das ist ein Entwicklungsprozess. Wir wollen hier eine Marktdurchdringung schnell. Zum einen aus umweltpolitischer Sicht, aber auch, und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, diese Produkte sollen auch in Deutschland, in Europa hergestellt werden. Also das heißt, wir müssen hier die Produkte entwickeln und auf den Markt bringen, testen, zeigen, dass sie funktionieren. Und um das schneller zu realisieren, ist diese Kaufprämie meiner Meinung nach ein gutes Instrument.
Man kann sich diese Kaufprämie, die gilt ja nicht nur für deutsche Fahrzeuge.
Also das ist richtig.
Automobilindustrie funktioniert global. Das heißt, ob Sie hier einen Hyundai kaufen oder ein deutsches Fabrikat oder was auch immer oder ein Tesla, Sie kriegen da die gleiche Kaufprämie dafür.
Ja, es gibt ja Grenzen nach oben, das zum einen. Zum anderen ist es, wie gesagt, na klar, gibt es einen Wettbewerb, der soll ja auch nicht ausgehebelt werden an dieser Stelle. Aber diese Kaufprämie war ja angedacht als Obolus für diesen Entwicklungsprozess, dass man diesen Markthochlauf schneller realisieren kann. Wie der im Detail ausgestaltet wird, da können wir gern drüber streiten, dass das für eine begrenzte Zeit sinnvoll war und auch noch ist, halte ich für richtig. Aber Kaufprämie war ja nur ein Punkt. Der andere Punkt ist Ladeinfrastruktur. Auch da wurde ja eine ganze Menge beschlossen. 1 Million Ladepunkte bis 2030 war so die neue Schlagzeile. Auch hier ist wieder wichtig, dass wir genau definieren, was das heißt. Also es muss geplant werden, wo brauchen wir Ladeinfrastruktur, welche Ladeinfrastruktur. Im öffentlichen Raum sind wir immer noch der Meinung, dass es vorwiegend Schnelllademöglichkeiten sein sollten. Also sollen keine neuen Parkplätze geschaffen werden mit E-Fahrzeugen, sondern es sollen im öffentlichen Raum Fahrzeuge schnell, in kurzer Zeit, 20 Minuten, nachgeladen werden, um größere Reichweiten zu erreichen und höhere Flexibilitäten. Und das Langsamladen soll dann im privaten Raum, wie wir es definieren, also da auf Betriebsgeländen oder auch privaten Garagenhöfen und Parkplätzen erfolgen. Und ja, das macht doch technisch und ökonomisch Sinn, brauchen wir nicht so hohe Leistungen und nicht so hohe Kosten.
Vielen Befragungen zufolge ist das ja tatsächlich der Knackpunkt bei den Endverbrauchern. Also die haben doch häufig Angst, dass sie nicht genug laden können, dass die Reichweite nicht reicht oder man nicht dort nachladen kann, wo man dann nachladen will oder muss. Ja. Jetzt ist die Frage, da sind wir ja schon bei der Frage der Alltagstauglichkeit, der Praxistauglichkeit der Elektroautos. Was würden Sie sagen, ist die mittlerweile gegeben? Also ist das Elektroauto denn technisch mittlerweile so weit, dass es tatsächlich mit einem völlig ausgereiften Verbrenner konkurrieren kann?
Ja, das ist auch wieder eine allgemeine Frage. Natürlich gibt es sehr schöne Elektroautos jetzt. Ich weiß noch, vor 15 Jahren haben wir Umbaufahrzeuge getestet. Das war noch ein ganz anderes Fahrgefühl. Heute kann man Fahrzeuge kaufen, die wirklich super funktionieren und die technisch auf einem hohen Stand sind. Und die sind auch alltagstauglich. Was wir immer empfehlen, ist natürlich, sie brauchen eine Lademöglichkeit. Das heißt also, Laternenparken an der Straße parken ist schwierig heute. Und das wird auch nicht das Zukunftsmodell sein. Wir können nicht den öffentlichen Raum mit Ladeinfrastruktur überfrachten. Und das Zweite ist, dass sie sich dann auch mal ausrechnen sollen. Also sie sollen weniger den Besitz eines Fahrzeuges in Betracht ziehen, sondern ja, Mobility as a Service, sich mal ausrechnen, was kostet mich meine Mobilität, gibt es Alternativen dazu? Und das ist halt die Mobilitätswende. Es geht ja nicht nur um die Ersetzung des Verbrennungsfahrzeuges durch ein elektrisches, sondern wir müssen ganz neue Mobilitätsdienstleistungen anbieten und entwickeln. Und da tut sich eine ganze Menge momentan.
Lassen Sie uns gleich nochmal diesen Punkt ein bisschen zurückstellen und in die Zukunft zu gucken, was Mobilitätswende, Verkehrswende bedeutet. Ich würde gerne auch nochmal wissen, vielleicht Frau Groneweg, grundsätzlich gefragt, wie sehen Sie das? Wir diskutieren über das Elektroauto ja auch deshalb und die Politik fördert es auch deshalb, weil wir uns nun verständigt haben, 2015 in Paris die Klimaziele einzuhalten und der Treibhausgasausstoß im Verkehrssektor, der, so zeigen die Zahlen, stagniert seit 1990. Das heißt, der Verkehrssektor, es heißt, so ist knapp ein Fünftel an unseren Treibhausgasausstößen beteiligt. Den müssen wir ganz stark runterfahren. Und da soll Elektromobilität ja ein großer Baustein sein. Aber wie grün ist das E-Auto überhaupt? Also kann das E-Auto das leisten?
Ja, erstmal vorweg gesprochen, ich möchte auf keinen Fall als Feind oder Feindin der Elektromobilität verstanden werden, denn ich würde sagen, im direkten Vergleich, was zum Beispiel CO2-Emissionen angeht, ist ein Elektroauto auf jeden Fall einem Verbrenner zu bevorziehen. Das gilt aber vor allen Dingen auch dann, wenn der Strom aus erneuerbaren Energiequellen kommt. Also bei dem aktuellen Strommix in Deutschland, der nach wie vor sehr auf der Verbrennung von Braunkohle basiert, lässt sich das nicht behaupten. Das heißt, ein Umstieg auf Elektromobilität gesamtgesellschaftlich macht nur dann Sinn, wenn in Deutschland auch sehr bald der Kohleausstieg beispielsweise eingeleitet wird. Das ist der eine Punkt. Und dann hatten Sie ja anfangs auch gesagt, dass in Deutschland derzeit mindestens 45 Millionen PKWs, ich glaube, es sind inzwischen sogar mehr, zugelassen sind. Jetzt muss man sich vorstellen, diese 45 Millionen PKWs, die bestehen ja alle aus Metallen. Das ist schon jetzt der Fall. Also Ein durchschnittlicher Pkw in Deutschland bringt gerade 1,5 Tonnen auf die Waage. Ein Viertel der Autos in Deutschland sind inzwischen schon SUVs, die wiegen dann mal locker 2,5 Tonnen. Das ist ein großes Problem, denn all die Autos verbrauchen Metalle. Da geht es um Eisen beispielsweise und Aluminium für die Karosserie, um Kupfer für den Motor. Und dann kommen bei den E-Autos noch die genannten anderen Rohstoffe hinzu für die Akkus. Und das ist nicht nur aus ökologischer, sondern auch eben aus menschenrechtlicher, wenn man so will, aus sozialer Perspektive ein großes Problem. Denn wir hatten da bereits kurz drüber gesprochen, der Abbau von diesen Rohstoffen führt in vielen Ländern auf dieser Welt zu maßgeblichen Menschenrechtsverletzungen. Menschen verlieren ihre Lebensgrundlage durch die Auswertung von Rohstoffprojekten. Es kommt zu Niederschlagungen, auch gewaltsamen Niederschlagungen von Protesten und so weiter und so fort. Und diese Aspekte werden in der Debatte häufig zu wenig berücksichtigt. Und deshalb ist auch aus meiner Perspektive eine Diskussion um die Verkehrswende, die einfach nur eine Motorwende sein soll, sehr verkürzt. Dann kann das eben nur eine grüne Scheinlösung sein.
Ja, da sind Sie ganz nah wahrscheinlich bei Herrn Dürr, der ja auch sagt, es muss Verkehrswende geben, es muss weniger Autos geben, die anders genutzt werden. Bevor wir zu diesem Thema kommen, wir diskutieren hier gerade im Deutschlandfunk, Sie hören die Sendung, die Diskussion zum Thema Elektromobilität. Elektroautos, sind Sie auf der Überholspur oder ist es eine Sackgasse? Sie haben gerade gehört, Frau Merle-Groneweg. Wir haben auch noch dabei Herrn Matthias Dürr, Herrn Axel Friedrich und Christian Kunze. Herr Friedrich, Sie sind ja tatsächlich der Experte für Schlechtluft quasi oder propagieren saubere Luft, haben den Dieselskandal mit aufgedeckt. Würden Sie sagen, dass Elektroautos grün genug sind, um jetzt tatsächlich den Boom auch zu fördern, also diesen Markthochlauf auch politisch mit zu unterstützen?
Wenn ich was beurteile, muss ich immer von der Bahre rückwärts rechnen bis zur Wiege. Und dann muss ich auch gucken, wo kommt das Auto her, wo kommt die Batterie her, wo kommen die Metalle her. Und dann sieht das meistens für die großen Elektroautos gar nicht gut aus. Das heißt, die brauchen 180.000 Kilometer, bis sie die Vorkettenemission an Klimagasen erstmal reingefahren haben. Und deswegen brauchen wir andere Autos, wir brauchen kleinere Batterien, im Gegensatz, was die meisten Menschen denken. Wir brauchen andere Strukturen, wir brauchen wirklich eine Änderung des Systems. Und da kann ich nur sagen, mit Autos, die 2,5 und 3 Tonnen wiegen und dann elektrisch betrieben werden, das kann keine Lösung sein. Und wie gesagt, wir haben ja knappe Ressourcen, nicht nur jetzt von den Metallen, sondern auch von erneuerbarem Strom. Dass wir, wenn Leute träumen, die machen E-Fuels, da müssen sie erstmal sagen, wo kommt der Strom her? Wie wird der hergestellt? Wo wird er hergestellt? Da komme ich immer, höre ich in Afrika. Schöne Träume, kann ich nur sagen. Das ist Imperialismus pur. Das ist eine Welt, die nicht meine ist. Hat nicht funktioniert in der Vergangenheit, wird auch nicht funktionieren in der Zukunft. Wir müssen deutlich weniger verbrauchen von allen diesen Punkten, die wir gerade angesprochen haben, ob das Metalle sind, ob das Kunststoffe sind, ob das Emissionen sind. Wir brauchen deutlich weniger von allem und wir brauchen eine Änderung unseres Verkehrssystems. Und wenn wir das nicht tun, werden wir nicht nachhaltig werden, wir werden auch nicht die Probleme lösen, denn Autos, auch wenn sie elektrisch sind, haben weiterhin die Probleme mit Unfällen, mit Lärm, mit Flächenverbrauch, mit den Strukturproblemen, Biodiversität. Das heißt, wir haben viele Probleme, die dahinter stehen. Und da kann ich nur sagen, viele von den Elektroautos verstärken die Probleme noch.
Das war ja auch mein Ansatz. Also die Elektromobilität ist ja nicht nur Austausch des Antriebssystems, sondern mit diesen Elektrofahrzeugen kann man ganz andere Sachen machen. Also wir sprechen über vernetztes Fahren, über autonomes Fahren in einem. Wir sprechen über geteiltes Fahren. Also wir sehen ja immer mehr Carsharing-Angebote, Ridesharing-Angebote. Und natürlich müssen wir den Autoverkehr insgesamt reduzieren, indem wir halt die Fahrzeuge, die auf der Straße sind, besser nutzen. Und momentan Statistiken geben nicht so viel her, aber 23 Stunden am Tag steht ein Fahrzeug in Deutschland, sagt eine Statistik, ich kann es nicht nachprüfen, aber wenn es nur 20 Stunden sind, ist es weit zu viel, was so ein Fahrzeug steht. Das müsste eigentlich rund um die Uhr einen Mobility-Service anbieten. Und da kommen wir wieder zu den neuen Geschäftsmodellen und zu der Mobilitätswende.
Es gibt ja Studien, die besagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass mit der Wende, mit dem Wandel der Antriebstechnologie, also hin zum batterieelektrischen Betrieb, weil das jetzt die Technologie ist, die am weitesten erforscht ist und die am ehesten schnell saubere Luft zumindest teilweise nach Deutschland bringen kann. Mit diesem Wandel der Antriebstechnologie muss ein Wandel im Verkehrsdenken, im Verkehrssektor einhergehen. Herr Kunze, das bedeutet ja auch, es gibt Studien, die besagen, wie viele Arbeitsplätze zum Beispiel mit diesem ganzen Wandel wegfallen können in der Industrie. Sehen Sie da aber Potenziale? Ich meine, bei Ihnen auch in einer Studie gelesen zu haben, dass dieser Wegfall an Arbeitsplätzen durchaus auch durch neue Technologien überkompensiert werden kann. Also sehen Sie da Potenziale, dass das aber auch quasi mit einem optimistischen Blick in die Zukunft begleitet werden kann?
Ja, definitiv. Was, denke ich mal, zweifelsohne in den nächsten Jahren passieren wird, ist, dass wir mehr Plug-in-Hybrids und Hybridfahrzeuge auf der Straße sehen. Das mag man jetzt verteufeln oder das mag man gut finden. Das wird aber auf alle Fälle der Fall sein, weil eben sich auch die Bundesregierung zur Förderung von Plug-in-Hybridfahrzeugen committed hat. Da haben wir natürlich den Vorteil, dass wir Wertschöpfung ins Auto reinbringen. Das heißt, zu dem Verbrennungsmotor haben wir zusätzliche Aggregate im Antriebsstrang, die Batterie, die Umrichtertechnik, das Lademodul und letzten Endes auch den Elektromotor. Das heißt, da werden wir zukünftig mehr Wertschöpfung im Auto sehen. Das bedeutet natürlich auch zusätzliche Arbeitsplätze, weil diese Technologie muss entwickelt werden, diese Technologie muss erprobt werden, diese Technologie muss letzten Endes auch produziert werden. Bezüglich den Batterien sehen wir auch da Chancen in Europa, bis zu 155.000 Arbeitsplätze hier aufzubauen bis 2030. Man muss allerdings sehen, diese 155.000 Arbeitsplätze decken so den europäischen Bedarf für batterieelektrische Mobilität bis 2030. Das ist gemessen an den Gesamtbeschäftigungszahlen in Europa wahrscheinlich relativ wenig. Aber nichtsdestotrotz bietet Elektromobilität auch Chancen. Gerade in der Zuliefererindustrie, gerade im Entwicklungsbereich und eben auch gerade im Bereich der Hybridfahrzeuge sehen wir da durchaus Potenziale. Mittelfristig.
Frau Groneweg, wie sehen Sie das, wenn Sie an die Zukunft sehen, an die Verkehrswende, die Sie sich so vorstellen, wie Sie es eben beschrieben haben? Wie geht das einher mit auch einer Art sozialen Gerechtigkeit, Arbeitsgerechtigkeit in Deutschland, das ja nun ein Autoland ist und eine große Autoindustrie inklusive der Zuliefererindustrie hat?
Na, an erster Stelle würde ich trotzdem nochmal wiederholen, die Zahl der zugelassenen Autos und auch der verkauften Autos der deutschen Industrie muss massiv nach unten gehen. Die muss sinken, alles andere kann nicht nachhaltig sein und zwar unabhängig davon, ob E-Auto oder Verbrenner. Für die Frage der verbleibenden Elektroautos würde ich mich einigen des bereits Gesagten anschließen. Die müssen auf jeden Fall kleiner gebaut werden, die müssen leichter gebaut werden, die müssen vielfach geteilt werden, das heißt gemeinsam genutzt. Darüber hinaus ist klar, dass der öffentliche Nahverkehr, Fahrrad und Fuß, insbesondere in den Städten, ein wichtiger Teil der Lösung ist für eine zukunftsfähige Mobilität. Und dann lässt sich sagen, wenn wir Elektroautos bauen, dann muss klar sein, dass die Bundesregierung beispielsweise eine Forderung von vielen NGOs, die seit Jahren erhoben wird, endlich gerecht werden muss, nämlich die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte von den Vereinten Nationen umsetzen. Es gibt gerade mehr als 60 NGOs in Deutschland, die endlich ein verbindliches Gesetz zur Lieferkettenverantwortung fordern, das nämlich dann vorsieht, dass Unternehmen entlang ihrer gesamten Lieferkette überprüfen müssen, werden da bei den Produkten, die ich verwende, bei den Metallen, die ich verwende, bei allen Bauteilen Menschenrechte verletzt und da schauen, wie kann ich dem entgegenwirken. Es ist nämlich am 4. November nicht nur der Autogipfel hat dort stattgefunden, es ist auch eine Studie vorgestellt worden, die heißt Achtung der Menschenrechte, eine Kurzbewertung der größten deutschen Unternehmen. 20 große deutsche Unternehmen sind da analysiert worden von dem Business and Human Rights Resource Center. Und das Ergebnis war wenig überraschend. Was sie dort tun, was menschenrechtliche Verantwortung angeht, ist vollkommen unzulänglich. Da also muss ich einiges...
Ja? Meinen Sie, wenn man jetzt neu auf die Branche guckt, weil sie sich im Wandel befindet, dann muss man diese Themen neu verhandeln, weil die Problematik gab es wahrscheinlich auch schon beim Verbrennungsmotor?
Genau, aber jetzt muss die wirklich verstanden werden, weil das eben, also wir sind ja recht froh, dass bei den Elektroautos vergleichsweise viel über den hohen Metallverbrauch gesprochen wird, dass da wirklich gerecht mit dem Abbau und mit den Herausforderungen, die dort entstehen, umgegangen wird. Das ist der eine. Und jetzt vielleicht noch kurz zu den Batterien. Was wir auch brauchen, sind verbindliche Vorgaben zu einem ökologischen Produktdesign. Also dass von vornherein über Energie- und Materialeffizienz nachgedacht wird, über Langlebigkeit, über Reparatur- und Recyclingfähigkeit, möglicherweise auch über eine sogenannte Second-Life-Nutzung der Batterien. Genau, dass es nicht einfach nur ein weiteres Wegwerfprodukt wird. Und in dem Zusammenhang ist auch wichtig, dass derzeit die EU-Batterien-Richtlinien-Direktive überarbeitet wird und dort unbedingt die Lithium-Ionen-Batterien zu einer eigenen Sammelkategorie werden, mit ganz hohen Vorgaben zur Sammlung.
Ja. Herr Dürr, es gibt ja nun auf dem Feld der Batteriezellforschung tatsächlich große Fortschritte. Ich glaube, Sie hatten mir einmal erklärt, dass Kobalt in manchen Batterien schon stark ersetzt wurde, zum Beispiel. Ja. Wie sieht es da aus in dem Bereich?
Ja, also die Batteriezelle an sich ist eine Erfolgsgeschichte. Also ich weiß noch, vor 10 Jahren haben wir Prognosen analysiert, wie wird sich die Energiedichte entwickeln, wie werden sich die Kosten der einzelnen Zellen entwickeln. Und all diese Prognosen, ob das jetzt sehr optimistische oder auch pessimistische waren, wurden durch die Wirtschaft übertroffen. Also die Zellen sind heute günstiger, als wir angenommen hatten vor 10 Jahren.
Und natürlich, wir haben noch Potenzial. Ne?
Und also wir haben noch Potenzial, Riesenpotenzial. Und natürlich die Aspekte, die hier angesprochen wurden von Frau Groneweg, die müssen mit berücksichtigt werden. Also wir haben intensive Entwicklungs- und Forschungstätigkeiten bei der grünen Batterie. Welche Materialien dürfen wir verwenden? Welche sind umweltschädlich? Wie können wir die ersetzen, ohne die Leistungsfähigkeit der Batteriezelle stark zu reduzieren? Wie können wir die Batteriezelle recyceln? Das ist ein Thema. Also wir tun immer so, als ob diese Fahrzeuge dann weggeworfen wären, die keinen Wert mehr haben. Der größte Wert des Fahrzeuges steckt zum Beispiel in der Batterie. Und natürlich, wenn es diese Massenproduktbatterie auf dem Markt gibt, müssen wir auch entsprechende Recyclingketten dafür haben. Und das wird ein wirtschaftlicher Case sein, dass sich da Firmen drauf spezialisieren, die einzelnen Rohstoffe wiederzugewinnen. Ja, wir müssen hier Standards setzen. Wie müssen die aufgebaut werden? Wie können wir die am besten recyceln? Aber ich bin da nicht so pessimistisch, wie das hier in der Runde klingt, dass wir hier einen Haufen, einen Berg voll Müll produzieren. Nein, das sind Wertstoffe, die auch jetzt in der jetzigen Automobilindustrie recycelt werden und die müssen auch bei der Elektromobilität recycelt werden.
Herr Kunze, Sie als Leiter der Forschungsvereinigung Antriebstechnik, da kommen diese Themen ja mit vor. Würden Sie sagen, die Industrie ist gut genug darauf vorbereitet, tatsächlich auch weiter Batterien und auch Antriebstechnik zu entwickeln, die dann auch den grünen Stempel bekommt, die dann wirklich auch nicht nur saubere Luft am Ende produziert, sondern auch ökologisch sinnvoll ist?
Ja, zweifelsohne. Also ich glaube, die Industrie macht sich da seit längerem schon Gedanken über den Begriff. Das ist ja auch so ein Buzzword, was in der letzten Zeit immer mal herangezogen wird, Circular Economy. Da sehen wir auch die Notwendigkeit, wie der Dürr schon gesagt hat, in Recycling-Technologien zu investieren, zu schauen, wie sieht so ein CO2-Footprint aus. Da ist eine ganze Menge Bewegung im Markt und da ist sicherlich noch sehr, sehr viel Raum für Forschung. Der Herr Dürr wird da auch sicherlich weiter dran forschen, wir auch.
Ich selber nicht, aber ich lese darüber.
Aber dann erklären Sie mal, warum gibt es noch kein gutes Recycling für die Batterien? Das ist ja tatsächlich ein Problem bisher.
Möchten Sie, soll ich?
Machen Sie erstmal.
Ich könnte auch machen.
Ja, machen Sie. Ja, Herr Friedrich, oder?
Ja, wir haben immer festgestellt, wenn es keine Vorgaben von der Gesellschaft, vom Gesetzgeber gibt, passiert nichts. Denn nach heutigem Stand ist die Recycling von Lithiumbatterien nicht kostendeckend. Das heißt, ich brauche eine Vorgabe, um hier entsprechende Dinge auch voranzutreiben. Ohne diese Vorgaben über die Batterierichtlinie, die jetzt entwickelt wird, wird hier nichts passieren. Denn der einzige Treiber, der ökonomisch noch da war, war Kobalt und der ist jetzt deutlich abgesenkt worden. Das heißt, es gibt keine ökonomische Verträglichkeit, warum man es machen sollte. Das muss man vorschreiben von der Gesellschaft, denn sonst wird es nicht passieren. Und wir haben ja nicht nur die Batterien hier von Autos, wir haben ja einen Riesenmarkt auch in anderen Bereichen, ob das jetzt die Kettensägen oder Handhelds, was wir alles finden von Handys, überall mit Batterien. Das heißt, wir brauchen dringend eine Vorgabe von der Gesellschaft, dass hier kein riesiger Müllhaufen entsteht.
Das heißt, wir bräuchten eigentlich auch noch einen Batteriegipfel.
Wir brauchen keinen Gipfel. Diese Gipfel sind sowieso eine Erfindung, die uns nie weitergebracht hat, sondern wir brauchen eine Lösung auf der Ebene der Gesetzgebung. Wir arbeiten ja in Brüssel dran. Die Industrie ist nicht immer ganz hilfreich an der Stelle, aber wir arbeiten dran und werden auch dafür kämpfen, dass wir Regeln bekommen, die uns als Gesellschaft vor solchen großen Problemen auch schützen kann.
Herr Kunze.
Zu allem fast ja. Ich bin der Meinung, dass es ein Stück weit auch ein Henne-Ei-Problem ist. Die ganze Zeit waren eben diese Fahrzeuge nicht im Markt gewesen. Jetzt macht man sich Gedanken über das Recycling, weil die ersten Plug-in-Hybrids, die sind jetzt so an der Lebensdauerschwelle, wo man sagen muss, man muss sich um das Recycling Gedanken machen. Die ganze Zeit hat man auch noch über so Second-Life-Ansätze gesprochen, wo man heute zumindest auf dem Standpunkt ist, eine Zellchemie für eine mobile Anwendung im Pkw, die muss anders aussehen wie ein Stationärspeichersystem, was ich irgendwo in irgendeinem Speicherstack betreibe. Deswegen ist man da so ein Stück weit auch wieder weggekommen von diesen Second-Life-Ansätzen und kümmert sich jetzt zunehmend halt um das effiziente Recycling von solchen Lithium-Ionen-Batterien. Und da hat man auch, sag ich mal, in den letzten 3 bis 4 Jahren enorme Fortschritte gemacht. Klar, wir brauchen noch ein gewisses Regulativ, aber ich denke, das wird sich in den nächsten Jahren ergeben, wenn eben der Bedarf einfach auch weiter steigt und vor allen Dingen auch die Marktdurchdringung größer ist.
Herr Dürr, stimmen Sie dem zu?
Ja, absolut. Also ein wichtiger Punkt ist die Marktdurchdringung. Wir brauchen natürlich eine Masse an Batterien, die recycelt werden können, um mich einen wirtschaftlichen Case draus zu machen. Also wenn ich so eine Recyclingkette aufbaue und dann nur eine bedingte Anzahl an Batterien dann durchjage,
ist nicht wirtschaftlich, ne?
Dann ist das nicht wirtschaftlich. Das ist erst großtechnisch wirtschaftlich und dann kann man auch eine entsprechende Automatisierung da einbinden und die Materialien auseinanderdividieren. Das entwickelt sich jetzt. Also ja, wir müssen da was tun und das wird auch. Es gibt eigene Forschungsgruppen und eigene Forschungsschwerpunkte, Recycling, Materialwirtschaft. Aber da sind wir noch am Anfang. Aber ich bin da auch optimistisch, dass wir sowas hinbekommen.
Also das heißt, wenn jetzt der Boom losgeht, wenn es also tatsächlich heißt, E-Autos eher auf der Überholspur als in der Sackgasse, dann wird diese Gesamtproblematik gelöst vom Markt, von
Nein,
den
nie vom Markt. Nicht vom Markt, nie vom Markt. Die Altautoverordnung hat das Recycling der Autos vorangetrieben und nicht der Markt. Wir brauchen Regeln von der Gesellschaft, die hier dafür sorgt, dass diese Dinge umgesetzt werden.
Genau, da stimme ich auch zu. Da muss es Regeln geben, an die man sich halten muss, an bestimmte Prozentzahlen der Recyclequote. Wie müssen die Materialien auseinander dividiert werden? Und dann wird daraus ein wirtschaftlicher Case, wo sich eine Firma aufstellen kann entsprechend.
Das heißt aber auch, es wird wahrscheinlich auf lange Frist nicht wirtschaftlich sein, dieses Recycling zu betreiben, sondern es ist, wie Herr Friedrich sagt, dass es tatsächlich hier auch noch gesetzgeberischer Macht bedarf.
Ja, aber das ist ja bei vielen Sachen so. Also die Gesetzgebung ist immer Grundlage für einen wirtschaftlichen Case. Das ist ja bei allen Sachen so. Wenn Sie keine Grundlagen haben, dann ist es relativ schwierig da.
Aber das Lithium ist ja so wertvoll.
Das Lithium ist wertvoll, aber momentan wird genug Lithium billig gewonnen.
Billig
ist es. Wird am Weltmarkt ist Lithium noch nicht so wenig verfügbar, dass wir da recyceln müssten unbedingt. Aber ja, umso eher wir diese Prozesse entwickeln und anfangen, umso schneller können wir dann auch, wenn der Preis steigt und wenn auch diese Massen an Batterien recycelt werden müssen, können wir reagieren.
Wenn wir jetzt noch Frau Groneweg, das ist natürlich Ihr Thema, günstige, billige Rohstoffe weltweit. Wollen wir das vielleicht gleich auch noch mal mit aufnehmen, wenn wir in die Zukunft schauen? Also wenn wir sagen, es werden jetzt tatsächlich, die Verkehrswende kommt, die hauptsächlich durch batterieelektrische Antriebe getragen wird. Frau Groneweg, wie stellen Sie sich diese Verkehrswende vor? Wie stellen Sie sich die Städte, ich sage mal, in 10 Jahren vor?
Na, ich hatte eigentlich eben noch kurz einspringen wollen, weil ich freue mich über den Konsens, dass gesetzgeberische Macht notwendig ist für Recycling von Batterien und wollte da dann etwas provokant fragen, ob dasselbe dann nicht gelten würde für den gesamtgesellschaftlichen Umstieg auf Elektroautos. Also um nochmal das vom Anfang zu wiederholen, ich glaube nämlich nicht, dass eine Kaufprämie oder der Ausbau der Ladeinfrastruktur ausreichen, um da jetzt gesamtgesellschaftlich umzusteigen. Und da würde ich mir die gesetzgeberische Macht wünschen, dass bald der Ausstieg vom Verbrenner oder ein Verbot der Zulassung vom Verbrenner in absehbarer Zeit eingeführt wird. Und das ist dann auch schon Teil der Zukunft, wie ich sie mir vorstelle. Also dass wir in, sagen wir mal, 15 Jahren keine Verbrenner mehr auf den Straßen oder sie neu zugelassen werden. Und dass die Zahl der Elektroautos groß ist, größer als sie jetzt ist, aber dass wir nicht 45 Millionen Autos auf den Straßen haben. Vielleicht reichen auch 20 Millionen, vielleicht ist es möglich, dass beispielsweise ein großes Wohnhaus in Berlin sagt, wir schaffen uns gemeinsam 6 Autos an oder 7 Autos, haben dann ein Online-Nutzungssystem, wo wir eintragen, wann brauche ich welches Auto, heute brauche ich eins mit Ladefläche, morgen brauche ich vielleicht eins mit 6 Sitzen und so weiter und so fort. Also so stelle ich mir Automobilität vor, die natürlich weiterhin Teil einer zukunftsfähigen Mobilität sein kann. Und darüber hinaus würde ich mir als Fahrradfahrerin wünschen, dass ich mit dem Fahrrad gerade ganz entspannt in allen deutschen Städten so fahren könnte, wie ich das mit einem Auto könnte, denn das ist überhaupt nicht der Fall. Es fehlen an allen Ecken und Enden vernünftige Fahrradflächen und darüber hinaus auch ein wirklich sehr gut und in der Breite ausgebauter öffentlicher Personennahverkehr.
Ja, aber die Automobilindustrie, die funktioniert ja nicht national. Also Sie müssen das auch schon global betrachten. Sie können nicht eine Lösung für Deutschland, einen Ausstieg aus dem Verbrenner propagieren. Und in anderen Ländern reden wir gerade darüber, ob wir nicht doch komplett auf den Diesel setzen.
Also, allerdings reden wir ja nicht über die deutsche Autoindustrie, sondern über emissionsfreie Mobilität. Das ist ja ein Unterschied.
Hier geht einiges durcheinander. Wir haben ein Instrumentarium, um das Problem zu lösen. Das sind die CO2-Grenzwerte der Europäischen Union. Die sind leider so hoch angesetzt worden, die müssen jetzt verschärft werden, wenn wir uns darum kümmern. Das ist der Weg, wie wir diese Fahrzeuge in den Markt bekommen und vor allem auch effizientere Fahrzeuge im Markt bekommen. Denn wie gesagt, alle Fahrzeuge müssen effizienter werden, ob das jetzt die heutigen Verbrenner sind oder die zukünftigen Elektroautos. Wenn wir nicht effizienter werden, wird das System nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo viele noch nicht verstanden haben, wir brauchen wirklich andere Autos, weniger Autos und effizientere Autos. Und egal, ob das jetzt Benzin, Diesel oder Elektroautos sind. Und wenn ich die Grenzwerte für CO2 weiterhin verschärfe, dann werden auch Fahrzeuge auf den Markt bekommen. Wir bekommen nächstes Jahr Elektroautos auf dem Markt nicht wegen der Kaufprämie, sondern weil die CO2-Grenzwerte für die Autohersteller so teuer werden, dass sie hier an der Stelle jetzt Elektroautos anbieten. Und das ist der Weg, den ich für die richtige Vorgehensweise halte.
Ja, ich stimme dem ganz zu. Also wir brauchen Richtlinien, Rahmenbedingungen, aber ich bin strikt gegen Verbote von Technologien, sondern wir müssen die Vorteile der neuen Technologie propagieren und auch die muss sich durchsetzen, indem sie die Vorteile auch für den Kunden aufzeigt. Also wenn ein Elektrofahrzeug, ein kleines in der Stadt günstiger ist als so ein kleines Benzinfahrzeug, dann werden die Leute auch automatisch die Elektrofahrzeuge kaufen und auch diese Anregung, wir müssen die Automenge reduzieren. Wie wollen sie das machen? Wollen sie den Leuten verbieten, ein Auto zu kaufen? Also wir haben ja immer noch einen demokratischen Ansatz und wir müssen mit Technologie und mit vernünftigen Rahmenbedingungen dafür sorgen, dass wir eine Energiewende, irgendeine Mobilitätswende hier hinbekommen. Und das ist auch möglich. Und ganz wichtig ist, wie auch schon von Herrn Kunze mehrmals gesagt, wir dürfen das nicht so eng wiedersehen. Deutschland, wir wollen hier das beste Beispiel sein. Ja, das wollen wir. Aber wir müssen global gucken, auch was Klima betrifft, was die Mobilität betrifft. Da gibt es die großen Player in Asien und die bestimmen sehr stark, in welche Richtung sich die Technologie entwickelt.
Wäre es denn ein Schritt zu sagen, man schafft die Steuervorteile für den Dieselkraftstoff ab, Herr Friedrich?
Nein, das ist eine Forderung, die schon seit langem läuft und auch von allen Ökonomen unterstützt wird. Und keiner kann hier sagen, das wäre nicht vernünftig, denn wir haben eine Subventionierung an Technologie, die wir in der Zukunft nicht mehr haben wollen. Und es war ja interessant, dass auch VW diese Forderung aufgestellt hat. Das heißt, wir sind jetzt hier nicht alleine, sondern wir wissen, wir haben Subventionen, die diese Technologie im Markt begünstigen. Das kann nicht sein. Wir brauchen, wie gesagt, andere Systeme. Und ich möchte darauf hinweisen, wir haben heute bei den jungen Leuten im Altersgruppe von 18 bis 30 40% weniger Autobesitz als vor 10 Jahren. Diese Wende läuft auch in den Köpfen und wir werden sie auch durch Änderung der Nutzung in den Städten der Flächen entsprechend unterstützen werden.
Ja, aber Sie müssen auch mal schauen, wer ist denn Erstkäufer von einem Pkw? Also 2 Drittel von den Fahrzeugen geht zunächst mal an Flottenkunden. Das ist nicht der Privatkunde.
Das ist ja auch eine Frage, wie hier die Flottenkunden entsprechend finanziell auch noch unterstützt werden, wo subventioniert werden, wenn wir eine vernünftige Politik hätten über die Besteuerung dieser hohen, großen, schweren Autos, dann hätten wir auch die Fahrzeuge nicht bei den Flottenkunden.
Also ich fasse zusammen, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen nicht nur die Kaufprämie, wir brauchen nicht nur mehr Ladepunkte, wir brauchen möglicherweise auch den Ausstieg aus der Dieselförderung, um die Verkehrswende zu schaffen, die dann aber auch bedeutet elektrisch betriebene Autos und davon sehr viel weniger. Das war die Sendung zur Diskussion heute Abend. Vielen Dank an alle Beteiligten für diese lebhafte Diskussion und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wünsche ich noch einen schönen Abend.
Das war unsere Sendung zur Diskussion. Mobilität aus der Steckdose, Überholspur oder Sackgasse. Es diskutierten Matthias Dürr, Axel Friedrich, Merle Groneweg sowie Christian Kunze. Die Diskussionsleitung hatte Vivien Leue.